Wisst ihr eigentlich, was die beiden Lieblingsweihnachtslieder eines Mantafahrers sind? Boah, du Fröhliche und Ey, Tannenbaum. Okay. Kennt ihr das Lied Es ist ein Rosensprung? Das ist so ein bisschen älter, ein paar Leute von uns kennen das noch. Es ist ein Rosensprung. Daniel hat gesagt, das ist sehr schwierig, deshalb singen wir es heute nicht, es ist auch gut so. Aber ich habe immer so gedacht, als Kind singt man dieses Lied recht schwierig im Gottesdienst jedes Jahr, Weihnachten. Und ich dachte immer, es ist ein Ross entsprungen, also ein Es ist ein Pferd aus dem Stall von Bethlehem irgendwie entlaufen, oder? Was ist da passiert? Und ja, man singt dann so, aus Gottes ewigem Rat hat Maria das Kind geboren. Hat Gott vielleicht der Maria noch Schwangerschaftstipps gegeben? Also Weihnachten, wir kennen nicht mal den wahren Sinn dieser Liedtexte. Aber ja, wir lieben dieses feste, wir lieben dieses Lied, diese Lieder und diese Harmonie irgendwie. Ein Monat lang mal ein bisschen vergessen, was die Welt tut. Hört man mich wirklich gut? Okay. Ja, mal so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und ja, der Höhepunkt ist natürlich dann noch der 24., 25. Und zu Weihnachten, jetzt am 23., wünschen wir uns natürlich auch noch eine schöne, sanfte Predigt irgendwie über Glück und Liebe. Und ich muss euch enttäuschen. Schon wie Mathis jetzt nicht so weihnachtlich, aber toll, wirklich, danke Mathis, Abendmahl geredet hat, werde ich jetzt so nicht so ganz modern weihnachtlich predigen. Also ja, Weihnachten, man will mal so die großen Probleme der Menschheit ausklammern irgendwie. Krieg in Jemen, Hungersnot, 20 Millionen. Krieg in Syrien, da ist er trotzdem noch nicht zu Ende, obwohl der Trump sagt, er sei zu Ende. Und es gibt Flüchtlinge weltweit, 25 Millionen. Die Klimaerwärmung, ja, sie wird, man schätzt, in 100 Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag von Leuten betreffen. Aber ja, ich will gar nicht weitermachen, es kann mich schon jetzt so deprimieren. Meine Frau weiß es, nee, wirklich, es kann mich sehr deprimieren. Es ist so traurig. Aber zu Weihnachten gehört natürlich noch zentral heute für die meisten von uns die Firmenweihnachtsfeier. Und jetzt haben wir mal die Themen der Welt ein bisschen ausgeklammert und ja, der Chef will jetzt mal die großen Errungenschaften der Firma feiern und eine Dankesrede schwingen. Und man hat mal Gelegenheit mit Kollegen nett zusammen zu sein. Ja, und jeder Kollege wird doch mal die blöden Sprüche sein lassen und die fiesen Kommentare runterschlucken, die reißen sich jetzt mal alle ein bisschen zusammen. Aber ja, sorry Chef, sorry Mitarbeiter, ich ging dann nicht hin. Ich hatte was anderes vor, ich hatte einen tollen Abend mit einem Freund, neuen Freund Matthias. Wir haben ein bisschen über die Bergpredigt geredet, das war doch wirklich toll. Also ich glaube, wenn ich an diese Zwangsharmonie, die man da erzeugen will, wo auch immer, kann auch in der Familie sein, Zwangsharmonie, da soll sich mal jeder zusammenreißen. Tut mir wirklich leid, das habe ich noch fast nie funktionieren sehen, wenn man sich denn da so zwingen wollte. Also Weihnachten, es ist doch so illusorisch, wie wenn man, könnte man gerade ein Schaf und einen Wolf an den gleichen Tisch setzen und der Wolf soll jetzt mal nicht so Geifen, also Wasser nicht im Mund zusammenlaufen lassen. Und ja, die Schafe sollen mal nicht so empfindlich tun. Der Wolf schnappt dann vielleicht nach deinem Arm, aber er lässt dann wieder los und lacht ein bisschen. ja, er meint es diesmal nicht ernst und ja, lach auch dazu. Nimm es easy. Wie soll das jemals funktionieren? Aber nein, auf jeden Fall ein bisschen zusammenreißen ist nicht genug. Aber interessanterweise, nichtsdestotrotz hat Gott genau diese Vision. Lass uns mal zusammen in Jesaja 11 gehen. Das ist so ein bisschen die Stelle, die uns umrahmen wird in dieser Predigt. Also da könnt ihr jetzt, wenn ihr eine Bibel habt, wirklich aufschlagen. An der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, so ein Buch zu haben, wo man dann aufschlägt, das ist einfach eine besondere Beziehung zum Wort Gottes. Da kann ich euch nur nochmal ermutigen. Wenn ihr noch keine Buchbibel habt, dann kauft euch doch wieder mal eine. Also Jesaja 11, lese ich mal Vers 1. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Also hier kann man schon mal gerade klarstellen aus diesem Lied, es ist ein Rosensprung, das ist also kein Ross. Und abgesehen davon ist es auch keine Rose, wie man denken könnte. Es ist eben dieser neue Trieb aus einem alten Baumstrunk. Wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause auch so Orchideen, die machen jetzt so neue Triebe. Das sieht so schön aus. Man denkt, dann nächstes Jahr wird es dann wieder schöne Blumen geben. Also das ist eigentlich gemeint, ein Trieb. Und genau, also er spricht davon, dass eben aus der Familie David wird jetzt eine neue Hoffnung erstehen. Und was aus Gottes ewigem Rat bedeutet, kann man jetzt im Vers 2 lesen. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihm. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Also auf diesem neuen Trieb, auf dieser neuen Hoffnung, der Hoffnungsträger, auf dem ruht jetzt Gottes Rat. Und wir lesen weiter in Vers 3 bis 4. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Wow! Er tötet Frevler. Ich meine, Totschlag. What? Es hat nicht so viel mit dem modernen, idyllisch toleranten Weihnachtsverständnis zu tun. Also hier erst mal überlegen, okay, was ist eigentlich ein Frevler? Das kommt übrigens von Asebes oder Christian kann mich dann korrigieren, wie man es genau ausspricht. Also Bes. Furchtlos, tollkühn. Und das ist also nicht zum Beispiel ein Gottloser. Ich denke, andere Übersetzungen haben die Übersetzung des Gottlosen. Das erscheint komisch, weil tötet Gott einfach die, die nicht an ihn glauben. So ein bisschen, er ist so total gekränkt. So, Wichtigtuer, ey, wenn mir nicht um mich glaubt, dann habe ich gerade richtig ein Problem. So, das ist so ein bisschen dieser komische Gott irgendwie. Also, ein Gottloser ist nicht einfach deshalb von Gott getötet, weil er halt gottlos ist. Und übrigens, es gibt auch Frevler, die an Gott glauben. Also, Frevler gleich Gottloser, das passt irgendwie nicht. Aber im Psalm 10 können wir zum Beispiel sehen, was so ein Frevler eigentlich ist. Im Psalm 10 ist der Frevler jemand, der einfach so letztendlich nach eigenem Gewinn strebt. Und da dachte ich so, das erinnert mich an mich selber ein bisschen. Ein Frevler ist gleichgültig darüber, wenn er ermahnt wird, im Psalm 10. Und auch da, wow, das erlebe ich ab und zu mal. So gleichgültig, wenn mich einer ermahnt. Er verdreht die Wahrheit und redet auch sonst so mal was Unheilvolles. Also der Frevler ist nicht einfach ein böser Mensch, wie wir alle nicht sind. Wir sind alle gute Menschen, er ist ein böser Mensch. Ich glaube, ein bisschen Frevler steckt noch in jedem von uns. Aber ein Frevler kann sich noch verändern, also er kann noch umdenken. Und dann hat er noch am Schluss Platz in Gottes neuer Welt. Aber wenn das halt nicht passiert, wenn er sich halt nicht verändert, dieser Frevler, dann hat er wirklich in dem, was Gott aus dieser Welt machen will, keinen Platz mehr. Weil schau mal, in Jesaja 11,6, der sagt, dann wohnt der Wolf beim Lamm. Das ist so diese große Vision. Was wir trotz unserem Zusammenreißen, vielleicht an der Weihnachtsfeier, noch so großen Zusammenreißen, vielleicht an der Familienweihnachtsfeier, nicht geschafft haben, es war unmöglich, es wird Gott herbeiführen. Wolf und Lamm, also Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, der eine würde den anderen eigentlich auffressen, die sind jetzt friedlich beisammen. Wir haben auf diesem Flyer, den einige von euch wahrscheinlich gesehen haben, wir haben in der Adventserie heute den vierten Advent, nicht nur in der Adventserie, aber hier haben wir jetzt die Frage, Gott begegnen, Ziel oder Anfang? Ist die Begegnung mit Gott der Anfang eines anderen Lebens? Wenn ich das so bedenke, wenn ich so Jesaja 11 lese, dann denke ich, auf jeden Fall. Das ist, Gott will die ganze Welt verändern und er beginnt schon bei dir und mir. Und ich freue mich einfach heute, ich kann heute ganz tolle Brüder auf die Bühne bitten, Beispiele, ich freue mich da wirklich sehr drauf, dass es heute passiert. Ich werde zwei gute Freunde interviewen, die sich wirklich von Gott stark verändern ließen. Ich möchte zuerst mal den Patrick bitten, komm zu mir. Ja, erzähl mal ein bisschen, was machst du beruflich?
Ja, ich bin ITler und repariere Netzwerke.
Willst du dich sonst noch ein bisschen vorstellen, so ein paar Sätze über dich?
Ja, okay, ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin in Südwest-Berlin aufgewachsen. Ja, meine Kindheit habe ich mit Schwimmen und Fußballspielen verbracht, ja.
Okay. Was war sonst so deine Kindheit? Was ist da so für eine Geschichte gewesen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, durch meine Legasthenie und meine Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hatte ich schon sehr früh Probleme in der Schule und dadurch habe ich die Interesse verloren, regelmäßig die Schule zu besuchen und so fingen die Probleme an. Meine Mutter war sehr oft beruflich im Ausland und mein Vater war meine Bezugsperson. Ab der Diagnose, dass mein Vater nur 6 Monate zu leben hatte, haben sich meine Eltern entschlossen, mich auf das Internat zu schicken in Kiel. Mit dieser Ungewissheit, wann mein Vater sterben wird, war es für mich eine unangenehme Erfahrung, ins Internat zu gehen.
Aber hast du jetzt schon erzählt, dass du eine Diagnose erhielt? Sorry.
Ja, hatte ich.
Okay.
Gut. Gut, wo sind wir stehen geblieben?
Im Internat und dein Vater hat eine Diagnose erhalten.
Genau, dadurch haben sich meine Eltern entschlossen, mich ins Internat zu schicken.
Naja, was war eigentlich dann mit Felipe? Du hast erzählt mal, Felipe hat schon früh in deinem Leben eine Rolle gespielt.
Ja, Felipe ist mein bester Freund und er war auch der Erste, der mir das Christentum außerhalb der Tradition nähergebracht hat. Ja, ich kenne ihn schon seit 18 Jahren.
Wie alt warst du da, als du ihn kennengelernt hast?
Ich war 10 Jahre alt.
Weißt du mal so zum Timing, wann kamst du ins Internat?
Ich bin mit 15 Jahren ins Internat gegangen.
Okay, gut, ja. Also 5 Jahre hast du ihn schon gekannt. Aber erzähl noch mal ein bisschen mehr von deiner Kindheit. Also was haben so deine Freunde gemacht, wenn sie nicht in die Schule gingen?
Ja, meine Freunde waren so Straßenjungs, waren keine Straßenkinder, aber ja. Gut, mach mal.
Straßenjungs, okay, gut.
Gut.
Also das ist dann so gewesen, dein Vater hat die Diagnose gekriegt. Was hat er genau für eine Diagnose gekriegt?
Krebs, Kehlkopfkrebs.
Wie lange hat er noch zu leben?
Er hatte 6 Monate, wurde vorausgesagt, aber hat 6 Jahre weiterhin gelebt.
Wow. Was ist dann passiert, als er gestorben ist?
Ja, als er gestorben ist, habe ich erkannt, wie sehr ich ihn geliebt habe. Und um diesen Verlust zu kompensieren, habe ich angefangen zu essen, Drogen zu nehmen und das zu kompensieren. Und dann habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Und dann habe ich mich dann hatte ich ein Gewicht von 215 Kilo erreicht, habe meine Wohnung verloren und meine Ausbildung.
Also das heißt, du hast eine Wohnung verloren, bist du dann auf die Straße gelandet oder was ist denn da passiert?
Nicht direkt. Ich habe natürlich gefragt, wo ich unterkommen kann, und meine Freunde und sogar die Familie haben sehr zögerlich gehandelt, mich aufzunehmen. Natürlich, ich kann das nachvollziehen. Wer möchte jemanden aufnehmen, der 215 Kilo wiegt und die Möbel kaputt sitzt und nicht die Tendenz hat, sich zu ändern? Das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Aber du bist dann trotzdem nicht auf der Straße gelandet.
Nein.
Was ist dann geschehen?
Ja, was ist geschehen? Ich war am Ende. Ich habe mich verlassen gefühlt. Und dann fangte ich abends an zu weinen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, Vater, und mich wirklich liebst, dann lässt du doch nicht zu, dass ich mich zerstöre und auf der Straße lande. Und dann hat angefangen, Gott zu wirken. Gott, auf einmal rief ich Philippe an und habe ihm die Probleme erklärt, warum mich in Berlin niemand aufnimmt und was Sache ist. Der meinte Philippe spontan, komm nach Frankfurt, zieh nach Frankfurt. Ich habe einen Platz für dich, du bist bei mir immer willkommen. Und so fügte sich das alles. Ich habe versucht, eine Ausbildung zu finden. Keiner wollte mich nehmen, kein Wunder. Dann habe ich eine Ausbildung in Berlin gefunden und ich wollte nicht mehr nach Berlin. Und wo sollte ich denn wohnen? Dann habe ich meine Familie im Rat gefragt, ob ich bei meiner Oma wohnen kann. Meine Familie hat natürlich gezögert. Und dann hat meine Tante mir einen Kompromiss gemacht. Du lässt dich therapieren und nimmst ab. Ja, und dann habe ich angefangen, bevor ich die Ausbildung begonnen habe, abzunehmen. Ja.
Also es war dann in Hamburg, glaube ich, oder?
Es war in Hamburg, ja. Ich habe 4 Monate, bevor ich die Ausbildung begonnen habe, in Hamburg gelebt.
Aber dann hat die Ausbildung begonnen in Berlin und dann bist du nach Berlin gezogen.
Genau, ich bin dann zu meiner Großmutter gezogen und habe...
Ach so. Und dann hast du noch jemanden kennengelernt in dieser Ausbildung?
Ja, ich habe Klaus Pavel kennengelernt in der ersten Woche. Das war komisch. Ich gucke ein Video über Jesus und ich fühle mich verurteilt von ihm. Wo er mich hinten anguckt, habe ich gesagt, mir ist es egal, was du von mir denkst, ich glaube an Jesus Christus. Und genau den habe ich getroffen, der an Jesus Christus glaubt. Und da habe ich zum ersten Mal mit ihm über Gott geredet.
Wow. Okay, willst du noch ein bisschen erzählen, wie es dann zur Taufe gekommen ist?
Ja, ich habe im zweiten Lehrjahr angefangen mit Jan und Pavel die Bibel zu studieren, habe ab und zu mal den Campus besucht und so konnte ich Gott kennenlernen.
Amen.
Amen.
Bleib noch kurz hier.
Ja, klar.
Du hast eine Bibelstelle ausgewählt für deine Geschichte. Ich lese dir jetzt mal vor. Das ist Psalm 127, 1-2. Der Herr selbst muss das Haus bauen, sonst arbeiten die Bauleute vergeblich. Der Herr selbst muss die Stadt beschützen, sonst ist jede Wache umsonst. Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht und mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Heftige Stelle, hat mich selber auch nochmal inspiriert, dass ich die geübt habe. Aber willst du kurz sagen, was willst du mit dieser Stelle uns schlussendlich mitbringen?
Einfach kurz und knapp, ohne Gott kann man sich nicht verändern. Und egal, was du machst, ohne Gottes Segen wird es dir nicht gelingen.
Amen. Dankeschön für deine Mitteilung. Wunderbar. Kleiner Applaus. Ja, dann möchte ich den Marcel auf die Bühne bitten.
Hallo?
Ja, hi Marcel, stell dich mal ein bisschen vor und ja, erzähl uns deine Geschichte.
Ja, hallo, mein Name ist Marcel, bin 27 Jahre alt und bin in Berlin geboren. Ja. Ich glaube, es funktioniert. Ich sag mal hallo. Ja, ich wurde vor 5 Wochen getauft, errettet, neu geboren. Umso mehr bin ich Gott ziemlich dankbar. Einiges dankbar. Ich kann euch ja gar nicht erklären, was das für einen Wert hat. Ich glaube, ich erzähle erstmal ein Stückchen von mir. Ja, in Berlin geboren, in Berlin-Wedding. Ja, diese Reise, die ich jetzt angetreten habe, sag ich mal, mit diesem Tag jetzt hier anzukommen, das ist, wow, eine unglaubliche Reise. Einfach diese, du läufst voraus und schaust nochmal zurück und ja, was, wie ist dein Leben oder wie ist es jetzt geworden? Ja, zu mir. Also ich erinnere mich an so Zeiten wie Hort. Also, kennt ihr? Ganz viele Kameraden, Kumpels und Freude und Spaß und Malen, Basteln. Ich denke, da hat sich jeder mal gefreut und ja, irgendwie hört das auf mit der Schulzeit, da geht es weiter, da wird es ernst. Und bei mir wurde es ein bisschen ernster. Im Berlin-Wedding hatte ich das Vergnügen, dass ich halt in eine Klasse kam mit wenigen Deutschen, also eigentlich keine. Leider hatte ich da das Vergnügen, Menschen kennenzulernen, die geschlagen, gespuckt haben und nur am Mobben waren. Ja, ziemlich grausam für mich irgendwie. Ich wurde ein bisschen scheu. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen kompliziert. Ja, ich bin umgezogen nach Berlin-Reiningendorf. Und dort habe ich versucht, das Leben weiterzuführen. Meine Eltern mit sich selbst beschäftigt, war ich ein wenig auf mich alleine gestellt. In der Schule halt angekommen, in der neuen Schule, war es umso komplizierter. Halt meine scheue Einstellung, die ich halt vorher bekam, hat sich da fortgesetzt. Ja, leider verhielt sich das ein wenig kompliziert, dass ich halt in der Schule gar nicht mehr Lust hatte zu arbeiten. Weil, naja, alles, was du siehst, ist so ein bisschen blau. Ja, naja, was soll ich sagen? Nach der Schule kam ich zu Hause, keiner zu Hause.
Na, wie meinst du das? Willst du ein bisschen erzählen, was das bedeutet?
Genau, ja, man ist ja dann sehr viel mit sich selbst beschäftigt, stellt sich so Fragen, ja, was ist mit dir los und irgendwas stimmt hier nicht und keine Ahnung. Ich war früher auch ein wenig schwergewichtig. Mit 13 habe ich fast 90 Kilo gewogen. Jetzt nicht so unbedingt so viel, aber naja, das geht in eine Breite. Ja, ja, da, man stellt sich so viele Fragen. Und so ging es dann halt auch weiter. Wenige Freunde, die man traf, die wirklich ins Herz geschlossen wurden, wo du gesagt hast, ey, du bist ein Mensch. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht so genau. Kann ich ja nicht sagen. Ja, irgendwie kämpfte ich mich durch. Irgendwie war da irgendwas, was mich weitergeführt hat? Ja, wer weiß. Ja, bis eines Tages mein Schicksal mich einholte oder ein Schicksalsschlag folgte. Ich erinnere mich noch genau, wir waren abends unterwegs, ein schöner Abend oder beziehungsweise ein Abend, den man genießen konnte, wo man was rausziehen konnte. Ich war abends unterwegs auf dem Weg nach Heim und fuhr mit dem Fahrrad die Hauptstraße runter und ja, es kam zu einem Unfall. Ja, ich hatte kein Licht, ich hatte keinen Helm. Kennt ihr ja alle Fahrradfahrer, wa? Super. Funktioniert nämlich überhaupt nicht.
Die Message ist angekommen, ja.
Ich hoffe. Mir nahm jemand die Vorfahrt, worauf ich stürzte und mit meinem Gesicht frontal in einen Fahrradständer geriet. Ein mehrfacher Unterkieferbruch, einfacher Schädelbruch, Oberkiefer. An viel kann ich mich nicht erinnern, Gott sei Dank. Aber da muss ich sagen, wow, ich bin glücklich, dass ich hier stehen kann und euch berichten kann. Ja, dann lag ich da, Fahrerflucht. Und da gab es einige Faktoren, die ziemlich komisch waren. Zum Beispiel mein Handy war leer. Ja, spät abends, war auch keiner unterwegs. Und ja, da kam es dazu, dass ich irgendwie es geschafft habe, mein Handy zu zücken, was leer war, habe es noch geschafft einzuschalten, meinen Vater anzurufen, sehr merkwürdig. Da mein Unterkiefer und mein Schädel gebrochen war, war halt auch meine Sprache etwas geschwollen oder beziehungsweise halt eher nuschelnd. Gott sei Dank konnte mein Vater das verstehen. Wir hatten jemanden im Freundeskreis, der eine Sprachstörung hatte. Mein Vater sagte im Nachhinein, ich hörte mich an wie er und daraufhin konnte er sowas verstehen wie Rathaus, Unfall und weiß ich nicht. Ja, ich schleppte mich noch 40 Meter. Ich erinnere mich noch genau an ein Licht. Ich habe mich gefragt, was ist das für ein Licht gewesen? Ich schleppte mich auf die Hauptstraße genau unter eine Laterne, wo mein Vater dann halt wenig später mich auffand. Er blieb sofort in der Mitte der Straße stehen und ja, stürzte sich auf mir und sah mich eigentlich nur noch leblos dort liegen. Ich weiß nicht, wie das alles funktioniert hat. Also ich kann es überhaupt gar nicht beschreiben. Ich kann da halt nur sagen, oh Gott, ich kann dir nur so dankbar sein, dass du so viele Momente gegeben hast, die dazu führten, dass auf einmal auch noch ein Krankenwagen gerade Feierabend machte und 20 Minuten bevor der andere Krankenwagen kam, also der angeforderte Krankenwagen, ja, sich entschied anzuhalten und Hilfe zu leisten. Ich denke, diese und einige andere Momente haben mir das Leben gerettet. Ja. Letztendlich landete ich im Krankenhaus, im Koma. Und ja, langsam erwachte ich auch aus diesem Koma wieder. Und irgendwas war komisch. Irgendwie hat das alles keinen Sinn mehr ergeben. Fixiert und an eine Lungenmaschine mit zigtausend Kabeln gebündelt, kam ich Stück für Stück wieder. Und ja, nahm meine Umgebung wahr, ja, ein wenig anders wie vorher, mit anderen Augen, wie man das auch nennen soll, kann. Man empfand jede Person, die in den Raum kam, strahlte etwas aus. Man fühlte mit, man selber hatte ja eh schon sehr viel zu tun im Kopf. Ja, irgendwie begriff man nicht, was los war. Ja, was soll ich sagen? Es gibt so interessante Punkte, wie zum Beispiel, ich hing an einer Lungenmaschine, sprich, ich konnte nicht mehr selber atmen. Jede Person, die reinkam, löste erstmal eins aus. Ich musste meine Atmung anpassen, musste überhaupt schauen, oh, was ist das jetzt gerade? Sehr oft kamen die Leute rein oder beziehungsweise die Krankenschwestern rein und schalteten die Lungenmaschine aus. Im Nachhinein wurde mir erklärt, ja, ich müsste wieder anfangen zu atmen und es geht ja so nicht. Und für mich war das Qual. Ich hatte Angst vor den Menschen. Und auch vorher hatte ich halt schon generell durch mein Großwerden oder hatte ich eh schon so ein bisschen Scheue. Ja, aber das war grausam. Und ja, irgendwie habe ich es doch geschafft, dass ich quasi heil bin. Also viele sagen mir, das sieht man mir gar nicht an. Also wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich Narben, dann sehe ich sehr viel kaputtes Zeug. Aber halt nichts, was für mich halt noch einen Wert hat oder so. Ja, und dann fängt das normale Leben wieder an. Und ja, irgendwie ist es ziemlich deprimierend. Man hört Leuten zu, die Sachen erzählen, wo du dir sagst, okay, das hätte ich jetzt auch nicht mithören müssen, aber irgendwie hört man damit, irgendwie fühlt man damit und das macht so ein bisschen depressiv und ja, generell halt in dieses neue Leben von Gott gegeben, sag ich mal, wieder angekommen. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich da irgendwie überlebt habe. Habe ich versucht, mir irgendwie einen Sinn zu suchen, einen Sinn zu finden. Habe versucht, hey, schau zu, dass du dir einen tollen Job findest. Eine tolle Freundin, die hatte ich denn auch. Alles ein bisschen vergänglich. Ich habe immer gehofft, es würde mich erfüllen, aber irgendwie hat es nicht weitergebracht. Und letztendlich kam es dazu, dass ich halt in diese Depression versank und keinen Sinn mehr sah. Ich habe angefangen, systematisch zu schauen, wie kann ich denn mein inneres Gefühl, also dieses Mitleiden oder viele Leute haben es als Selbstmitleid beschrieben, fand ich ziemlich grausam, nämlich ich bemitleide mich ja nicht selber, nämlich ich bemitleide höchstens das, was ich halt empfinde und das ist ja nicht unbedingt ich selbst, nämlich, ja, ich weiß ja nicht. Ich hatte eigentlich viel geschafft. Ich habe angefangen bei Audi und Porsche zu arbeiten, kam in den Genuss, in sowas zu sitzen wie 918 Spider. Ein Auto kostet 1,5 Millionen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich mir rein theoretisch nicht, aber ja, irgendwie hat man das erreicht. Für manche ein Traum, für mich Enttäuschung, so wie andere Dinge. Selbst die Freundin enttäuscht einen. Und alles, was man halt in der Zukunft so plant, ist halt auch etwas enttäuschend. Ich wusste ja nicht, was mir gefehlt hat. Und das wusste ich selber noch nie. Und es ist, im Nachhinein ist es lustig, aber es ist halt schwer zu verstehen, was zum Beispiel das Wort Gottes halt mit einem macht und was es einem gibt. Oft genug habe ich halt Freunde getroffen, mit ihnen tiefsinnige Gespräche geführt. Ja, halt die 3, 4 Freunde, die wirklich in mein Herz angekommen sind, die ich Freunde nennen kann. Sonst gibt es halt wenige, bis zu gar keine, wo ich halt mitfühlen kann. Irgendwie hat es aber trotzdem nichts gebracht. Ich fing an zu trinken, irgendwie versucht, aus dieser Welt zu kommen. Es war sogar so weit gekommen, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Weil diesen kleinen Augenblick, als ich den Unfall hatte, der war so lösend. Ich weiß nicht, ob es die Medikamente waren oder einfach der Körper, der dann gesagt hat, ey, du empfindest jetzt gerade gar nichts mehr. Aber irgendwie habe ich mich danach gesehnt und ja. Aber Gott hat es nicht zugelassen, dass ich mir selber das Leben nehme. Und ja, es verging einige Zeit, bis, ihr kennt ihn, Ojas. ich begegnete Ojas und er sprach von Wort Gottes. Und ich schaute ihn an und dachte mir, hey, was empfinde ich gerade dir gegenüber?
Ja, willst du vielleicht noch dazu erzählen, wie bist du dann drauf gekommen, dass Gott dein Retter ist? Vielleicht erzählst du kurz von deiner Taufe.
Ja, Gott ist mein Retter, weil er mir die Gnade gibt, dass ich weitermachen kann und mir auch den Grund dafür gibt, so viele Gründe, tausende Gründe gibt er mir, weiterzumachen, obwohl so vieles sinnlos erscheint. Aber Gott gibt dem Leben einen Sinn. Und
ja. Amen. Soll ich jetzt die Bibelstelle noch lesen, die du ausgewählt hast?
Gerne doch.
Okay. Also auch der Marcel hat eine Bibelstelle gewählt, die ich auch kräftig finde. Johannes 1, 1 bis 4. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wieso hast du diese Stelle gewählt?
Ja, für mich ist es eindeutig ein Anfang. Ein Anfang am Glauben und daran festzuhalten. Halt diesen Grund zu sehen, ey, du kannst weitermachen, du musst weitermachen, nicht für dich, nämlich für Gott, dass es halt Sinn macht und dass wir weitermachen können. Und ich denke, das ist ein super Anfang für eine tolle Geschichte und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Das erste Mal.
Danke sehr, Marcel. Ja, riesengroße Geschichten. Ich hoffe, ihr konntet mithalten. Das Bild, was ich da im Kopf hatte, nach diesen Geschichten, ist so ein Chirurg mit einem Skalpell. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott ist ein Arzt. Und er ist ein Spezialist der Herzchirurgie. Hier ist sein Skalpell. Hebräer 4, 12 bis 13. Lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenken und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Weißt du, vor Menschen kannst du deine Absichten verbergen. Vor Menschen kannst du dieser Überflieger sein, der du schon immer sein wolltest. Nicht vor Gott. Er hat diese Lupenleuchte als Arzt. Und diese Lupenleuchte lässt ihn alles ganz genau sehen, was in deinem Herzen ist. Das hat auch eine positive Seite. Dann ist er nämlich unglaublich geschickt. Mit der Diagnose mindestens und dann auch mit der Operation. Und es ist ein Krebsgeschwür in deinem Herzen. Was er da sieht, ist Stolz. Also bei den meisten von uns ist Stolz so ein bisschen ein Problem, so das Hauptproblem. Und ich sage manchmal, besiege deinen Stolz, bevor er dich noch ganz auffrisst. Was würdest du eigentlich tun, wenn du ein Krebsgeschwür am Herzen hast? So verzweifeln, nach Hause gehen, sowieso kann es niemand heilen. Ich glaube, du gehst doch eher zum besten Spezialisten der Welt in Herzchirurgie. Fragst du ihn mal, ob er das operieren kann? Und es gibt jetzt eine recht große Errungenschaft der Moderne ist die Herz-Lungen-Maschine, von der wir heute schon gehört haben. Heute kann man einen Menschen operieren, der ein kaputtes Herz hat, in diesem Herz kein Blut mehr fließt, weil so ein elektronisches Ersatzherz an ihm arbeitet. Wahnsinn! Aber dieser Chirurg operiert dich gar nicht. Weil er will nämlich zuerst noch eine Einwilligungserklärung haben. So, weißt du, ein Chirurg schnipselt an dir rum und am Schluss sagst du, das habe ich gar nicht gewollt. Dann kommt er ins Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung. Du musst, wie Patrick, musst du deutlich beten, dass Gott deine Herz-OP durchführen kann. Und Gott muss diese Bitte deutlich hören. Er muss verstehen, das ist jetzt eine Einwilligungserklärung. Das ist nicht nur ein Ja, ja, mach halt. Hast du Gott schon mal eine solche Einwilligungserklärung gegeben? Sobald du das gemacht hast, kannst du dich auf dem OP-Tisch ganz gemütlich hinlegen. Er wird dann beginnen zu operieren. Wenn es dann schmerzt, es wird doch mal schmerzen, dann ist es, weil er deinen Krebs so exakt wie kein anderer rausschneidet. Wenn du dich dann krümmst und klagst, oh nein, es tut weh, dann kann er halt nicht operieren. Gehen wir mal, weil das so dramatisch ist. Ich weiß, Leute mögen das nicht, dass ich das predige. Leute sind ein bisschen komisch dabei. Es gibt auch Leute, die auf mich zukommen nach der Predigt und sagen, so ist es doch gar nicht. Es ist okay. Gehen wir mal zurück zu Jesaja 11. Was dann der Lohn ist, was dann das Ziel ist. Ich lese 9 bis 11. Jesaja 11, 9 bis 11. Damit möchte ich schließen. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt mit der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. An jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. An jenem Tag wird der Herr seine Hand von Neuem erheben, um den übrig gebliebenen Rest seines Volkes zurückzugewinnen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, am 2. Januar schon, werde ich wieder gewahr werden, was auf dieser Welt eigentlich los ist. All die Probleme, Kriege, Hunger, Flüchtlinge, Klimakatastrophe, in ihrem eigenen Leben, Sinnlosigkeit. Da ganz persönlich wünsche ich ganz stark, dass das wahr wird in meinem Leben. Kein Verbrechen mehr in seinem ganzen Königreich. Jeder wird Gottes die Liebe in seinem Herzen kennen. Er wird erfüllt sein von dem Gott die Liebe, wie das Meer vom Wasser gefüllt ist. Er will den verstreuten Rest zurückholen. Das sind doch alle Frevler, die sich verändern ließen und jetzt zu Gott zurückgegangen sind. Willst du dich verändern lassen? Das ist die Frage. Ich wünsche euch allen herzlich frohe Weihnachten.